Das ist übrigens mein Heimatverein.
Ach, Witzleben, ja.
Messe Nord, ich sag immer nur Witzleben.
Ja, naja. Ja, ich erwisch mich immer, bei bestimmten Stationen, wir hatten das vorhin, irgendwie, ich rede manchmal wirklich noch von Marx-Engels-Platz.
Ja.
Oder sag sogar witzigerweise Börse, das ist ja noch oft vor meiner Zeit. Aber also an Hackmark kann ich mich irgendwie nicht so richtig gewöhnen.
Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und ich begrüße Sie heute am Ostbahnhof und auf Einladung von Udo Dittfurth. Vielen Dank, dass wir kommen durften.
Ja, herzlich willkommen im Projektraum des Berliner S-Bahn-Museums.
Kennen Sie vielleicht nicht, aber wenn Sie am Ostbahnhof sind, ist gar nicht so schwer zu finden. Hauptgang hinten bei Subway.
Ja, na, wir sagen immer Ausgang Richtung Koppenstraße. Also vom Bahnsteig kommt rechts am Ende des Ganges.
Ich gucke mich mal um und wir sind umzingelt von unserem heutigen Thema 100 Jahre S-Bahn. Feiern wir jetzt im August 2024. Herr Dittfurth, ich muss mal jetzt ganz frech fragen, wieso eigentlich 100 Jahre fährt die S-Bahn nicht schon viel länger durch Berlin?
Naja, die kompliziert Berliner Stadtring- und Vorortbahn, die gibt's schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Also man fixiert so auf die Eröffnung der Stadtbahn im Februar 1882, weil damit hat sich so eine Art Netz schon gebildet. Und die Eulen Preußen haben dann 1891 den sogenannten Berliner Stadtring- und Vororttarif eingeführt. Damit war es auch für die breite Masse der Bevölkerung bezahlbar, mit diesem Verkehr zu fahren. Und das war so der Startschuss eigentlich der Metropolentwicklung auch. Also Stadt und Bahn, Bahn und Stadt, das hängt ja eng miteinander zusammen. Also insofern kann man die Vorgeschichte der S-Bahn schon in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts zurückdenken.
Der Olle Goethe, der musste noch Postkutsche fahren. Der ist 1832 gestorben, hat die Entwicklung der Bahn ein bisschen verpasst. Ich glaube 1838, die erste Eisenbahn in der Berliner Gegend. Ne?
In Berlin, in Preußen 1838, genau zwischen heutigem Potsdamer Platz und der Stadt Potsdam. Zunächst dann eine Reihe von Einzelstrecken gebaut Richtung Schlesien, Richtung Hamburg, Richtung Stettin. Damals private Strecken, jeder hat für sich gewurstelt und der preußische Staat hat damals gesagt, wir können das brauchen für die Entwicklung, natürlich auch fürs Militär. Der Olle Moltke hat erkannt, welche Dimensionen die Bahn für Preußen in der Mitte Europas hat. Und so hat dann Bismarck, was man nicht erwartet, die Bahn verstaatlicht Stück für Stück und hat daraus dieses Netz geschaffen. Und 1895 war die Eisenbahn sogar der Vorreiter Groß-Berlins, wenn man so will. Groß-Berlin ist ja 1920 entstanden, aber schon 1895 ist die Königlich-Preußische Eisenbahndirektion entstanden, also eine einheitliche Planungs- und Organisationseinheit für den Großraum Berlin.
Die waren so schlau, ne? Die haben erstmal die Verkehrswege geschaffen und dann erst.
Das wünschte man sich heute auch, dass man nicht 25, 30, 40 Jahre auf den Schnellbahnanschluss wartet, sondern einsteigt, wenn man eingezogen ist.
Also kleiner Tipp, auch Stadtplaner und Politiker dürfen diesen Podcast hören. Hier kann man was lernen.
So ist es. Ich bin ja von Beruf selber Stadtplaner und bin auch auf die Art und Weise ein Stück weit zu dem Thema gekommen, weil als Westberliner habe ich erlebt, wie die S-Bahn mehr oder weniger ja gegen die Wand gefahren wurde, boykottiert wurde, während man munter andere Geschäfte mit dem Osten gemacht hat. Aber die S-Bahn war so ein Blitzableiter oder Ventil. Und ich habe das immer bedauert. Und als dann die S-Bahn 1980 weitgehend ja stillgelegt wurde, sich Bürgerinitiativen gründeten, auch der ein oder andere Politiker übrigens von links bis rechts merkte, wir brauchen die S-Bahn auch für die Stadt, für die Umwelt. Da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, zu engagieren. Und naja, das ist schon jetzt über 40 Jahre her, bin ich mit der S-Bahn auch alt geworden. Aber hoffentlich so ähnlich ein bisschen jung geblieben wie die S-Bahn.
Diese ganzen Entwicklungen, die Sie gerade schon so herrlich oder schön skizziert haben, das ist alles Dampf. Ja, da dampfen Züge die Gleise lang. Berlin, also so ein System von Sackbahnhöfen, sagt man, glaube ich.
Ja, oder Kopfbahnhöfen. Klingt ein bisschen freundlicher. Ja,
also das heißt, wir haben so einzelne, so radial verteilte, große, riesige Kopfbahnhöfe und da fährt man dann in die jeweilige Richtung. Und so ein bisschen als Anhaltspunkt hat man, wenn man Richtung Schlesien damals fährt, fährt man so nach Norden raus, Schlesischer Bahnhof. Richtung Anhalt, das ist mehr so Süd. Anhalter Bahnhof und so weiter. Also konnte man sich gleich ein bisschen orientieren. Und dann sieht man ja heute noch den Hundekopf. Das ist allerdings dann schon eine Verbindung der S-Bahn,
das,
oder?
Ja, also Ringbahn. Ja, na, das ist das, was schon dann sozusagen auf staatliche Initiative gebaut wurde, um eben den Güterverkehr. Auch den Personenverkehr miteinander zu verbinden, weil man eben gemerkt hat, Berlin war ja damals in der Mitte Deutschlands, im Zentrum und war auch aufsteigende Industriemetropole, war ja lange die größte Industriestadt in Europa. Und also wenn man hier schlesische Kohle und Hamburger Bananen, wenn ich es mal so salopp sagen darf, von A nach B und B nach A transportieren will, dann ist es blöde, das alles umzuladen in Berlin auf der Pferdekutsche. Dann hat man gesagt, wir brauchen so eine Verbindungsbahn. Das war auch der ursprüngliche Begriff Verbindungsbahn. Ringbahn ist dann erst später gekommen. Man hat dann auch schon erste Vorortstationen gebaut, aber damals lag ja die Ringbahn noch weit vor der Stadt. Also es gibt so ganz schöne Pläne, da sieht man, das ist wie eine Bahn mitten auf dem Acker eigentlich. Und die Stadt ist so Stück für Stück rangewachsen an die Ringbahn.
Mich würde mal interessieren, bevor wir jetzt zum eigentlichen, zu 1924, zur großen Elektrifizierung kommen, ich glaube, das ist der Fachbegriff.
Naja, die große Elektrisierung hat erst 3 Jahre, ja, macht ja nichts, das ist ein damals hieß es Elektrisierung, wir reden heute von Elektrifizierung, die fand erst ein bisschen später statt.
Okay.
Aber darauf können wir gleich eingehen.
Genau, mich interessiert sozusagen, wann ist die Eisenbahn zu einem Verkehrsmittel für alle geworden? Also wann haben die Berliner gemerkt, ich muss jetzt nicht mehr zur Arbeit laufen oder mit dem Fahrrad fahren oder wie auch immer, sondern ich nehme jetzt die Bahn? Wann wurde das, seit wann ist das üblich?
Naja, es wurde im 19. Jahrhundert durch den besagten Berliner Stadtring- und Vororttarif für viele schon bezahlbar. Es war so, dass vor der Gründung Groß-Berlins hatten wir ja die Situation, Berlin war die arme proletarische Metropole, Charlottenburg, Wilmersdorf waren die Bürgerlichen, die wollten mit den Proletariern aus Berlin nicht zu tun haben. Die haben gar keinen großen Wert auf Straßenbahnanbindungen und Ähnliches gelegt. Also das war schon auch eine Art von Klassenkampf. Und das haben natürlich weitsichtigere Politiker gemerkt und haben ja seit eigentlich der Jahrhundertwende schon betrieben, Groß-Berlin zu bilden, um eben genau auch diese verkehrlichen Probleme zu lösen. Aber wie gesagt, so im Ansatz ist das ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts. Das ist dann so Stück für Stück gewachsen. Man hat aber, sagen wir mal, um 1900 herum gemerkt, dass man mit der Dampflokomotive eigentlich nicht weiterkommt.
Das wäre meine nächste Frage. Warum dann elektrisch?
Ja, also
so ein bisschen wie heute hier mit den Autos.
Ja. Also es war ein Technologiesprung. Der Ole Werner von Siemens hat ja in Berlin 1879 den ersten elektrischen Zug, das war so eine Art Gartenbahn, fahren lassen. Modell steht heute im Technikmuseum, also 1:1 Modell. Und Berlin hat ja 1902 die erste U-Bahn-Strecke bekommen. Und das war für die aufstrebende Elektroindustrie natürlich eine ungeheure Referenz. Die Bahn selber, die Preußische Eisenbahn, hat auch angefangen zu experimentieren. Erst auf der Wannseebahn Richtung Zehlendorf. Aber immer im Wechsel mit Dampfzügen. So dass die neuen Züge, die besser beschleunigten und natürlich auch weniger Dreck in die Luft bliesen, als die Dampflokomotiven ihre Vorteile nicht so richtig ausspielen konnten.
Das heißt, die konnten schon am Anfang beide auf derselben?
Die sind auf demselben Gleis gefahren. Das war ja nur so, dass neben dem befahrenen Gleis noch die Stromschiene war. Das war so organisiert, dass da die Dampflokomotive nicht hängen geblieben ist.
Heute können Sie ja auch mit Ihren Traditionszügen auf der elektrischen.
Sie können mit dem Dampfzug, Sie können mit dem Dieselzug, Sie können mit allen, nur mit dem Oberleitungszug können Sie nicht mehr auf dem S-Bahn-Gleis, weil sich Wechselspannung und Gleichspannung nicht miteinander vertragen. Das ist einfach ein technisches Problem. Naja, man hat dann weiter experimentiert und hat 1903 zwischen dem Potsdamer Vorortbahnhof, das ist ungefähr da, wo heute die große Grünfläche am Potsdamer Platz ist, da war ja ein Bahnhof, von dort nach Lichterfelde Ost einen Betrieb eingeführt und das war ein reiner elektrischer Betrieb. Schneller anfahrende Züge, schnell anzufahren ist wichtig im Nahverkehr, weil man muss nicht 200 fahren, man muss schnell vom Fleck kommen, schnell den Blockabschnitt freimachen, damit der nächste Zug kam. So, und dieser Verkehr 1903, der ist dann so erfolgreich gewesen, dass er bis 1929, bis dann die S-Bahn, die wir alle kennen, auch auf dieser Strecke eingeführt wurde. Insofern könnte man eigentlich sagen, dass der S-Bahn-Betrieb in Berlin schon 1903 begangen. Und damit wäre Berlin schneller als die Hamburger, weil die Hamburger sind stolz, dass sie 1907 die erste S-Bahn eingeführt hätten. Aber wenn wir Berliner ein bisschen um die Ecke argumentieren, dann haben wir die erste S-Bahn.
Ja, die denken ja auch, dass sie die erste Currywurst irgendwann mal erfunden haben oder das ist ja alles Quatsch.
Ja, nee, und diese Züge, die da fuhren, das waren noch so richtig so preußische Abteilwagen. Die hatten die also mit so ganz vielen Türen und Treppchen und sowas. Also nicht eine moderne S-Bahn in dem Sinn, aber sie hatte eben elektrischen Antrieb. Und mit dem elektrischen Antrieb war eben auch verbunden, die Stadt von den Umweltbelastungen zu entlasten. Wenn man sich vorstellt, auf der Stadtbahn fuhr ja damals schon der Fernverkehr und der Vorortverkehr oder Stadtbahnverkehr im gleichen Takt wie heute die S-Bahn und die elektrischen Züge. Ja. Also man stelle sich vor, alle 2 Minuten eine Dampflok in die eine, 2 Minuten in die andere. Man macht jede Minute eine Dampflokomotive, dann noch auf der Stadtbahn, auf der Fernbahn, alle 6 Minuten. Also sie sind sozusagen in einer Nebel-Rauch-Abgas-Wolke gestanden, Hausbrand, alles mit Kohle, Industrie mit Kohle, alles ungefiltert. Das heißt, sie haben natürlich eine ungeheure Umweltbelastung gehabt. Die Hallen von den Stationen, also hier sowas wie Bellevue, heute Hackescher Markt, Alexanderplatz, die waren nach rund 20 Jahren durch die Rauchgase, die waren schwarz und die waren durchgerostet. Also es war ein ungeheures Umweltproblem. Und die Bahn zu elektrifizieren war auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Man hat es damals noch nicht so genannt, aber man war damals auch schon so weit. Und was damals auch an heute erinnert, bis dato war die Bahn natürlich für Firmen wie Schwarzkopf, Borsig, die Maschinenbauindustrie, ein sicherer Absatzmarkt. Ja, und plötzlich drängten Firmen wie AEG und Siemens mit modernen elektrischen Zügen auf den Markt. Das heißt, es war ein ungeheurer wirtschaftlicher Konkurrenzkampf, ein Existenzkampf zwischen dem 19. Jahrhundert der Dampflokomotiven-Ära und dem aufstrebenden 20. Jahrhundert, dem Zeitalter der Elektropolis.
Jetzt wollen wir mal ein Geheimnis lösen oder es wenigstens versuchen. Das große S-Schild steht hinter Ihnen, kennt jeder in Berlin. Das U für die U-Bahn ist, oder die Untergrundbahn ist blau, das S ist grün hinterlegt. Was heißt es nun? Stellbahn, Strombahn, Stadtbahn?
Ja, also die Reichsbahn hat in den 20er Jahren gedacht, wir brauchen was Werbewirksameres als Stadtring- und Vorortbahn, was ja noch nicht mal ein eigenes Symbol hatte. Und hat einen Grafiker beauftragt, den Fritz Rosen, Berliner, sehr renommierten Werbegrafiker, ein Symbol zu entwickeln. Erst fing man an mit Stadtschnellbahn, aber abgekürzt SS-Bahn klingt nicht gut. Und dann hat es Reichsbahn intern viele Diskussionen gegeben. Am Ende hat man sich dann auf das S geeinigt, was Fritz Rosen, das grüne S auf weißem Grund, entworfen hat. Er hat dafür ungefähr in Summe für Reinzeichnung, Entwurf und sowas etwa 1.000 Reichsmark gekriegt. Das waren schon mehrere Monatslöhne, proletarisch gedacht. Aber für so ein Zeichen, was die Welt sozusagen verändert hat, war es dann doch sehr preiswert. Ja, und um das Geheimnis zu lüften, es heißt Stadtbahn. Nur Stadtbahn, nicht Schnellbahn, weil Schnellbahn war zu dem Zeitpunkt der Begriff, den die BVG für ihre U-Bahn verwendete. Und dann davon wollte sich die Reichsbahn natürlich abheben. Also Stadtbahn.
Dann hat meine Großmutter Clara recht gehabt. Die sagte mir damals irgendwann, als die Mauer fiel und dann die S-Bahn wieder verbunden wurde und fuhr. Wir sind damals mit der Stadtbahn, sagte sie, raus in Norden, weiß ich, zum Wandern oder so.
Ja gut, also für den Berliner ist ja die Stadtbahn synonym eigentlich für das S-Bahn-Netz. Mhm. Auch wenn wir hier die konkret ja die Strecke, die Stadtbahn haben zwischen Ostkreuz und Westkreuz. Aber ich glaube, der Berliner, die Berlinerin spricht von der Stadtbahn. Was, wenn man dann in andere Städte Deutschlands kommt und liest dort Stadtbahn, dann ist das dort die Straßenbahn. Mhm. Oder vielleicht so eine Straßenbahn, U-Bahn. Also da muss man als Berliner erstmal Entwicklungshilfe leisten.
Also es, ich meine, ist ja für den Berliner, also ganz einfach gedacht, als Kind war für mich die, was nicht völlig falsch war, die U-Bahn fährt unterirdisch und die S-Bahn fährt oberirdisch. Naja, ist natürlich denkste, gibt genau den umgekehrten Fall. Da ist die U-Bahn oben und die S-Bahn fährt unterirdisch, weiß nicht, Nord-Süd-Tunnel. Also da ist man als Tourist wahrscheinlich schon manchmal ein bisschen durcheinander und schmeißt auch durcheinander. Und dann sind es auch noch verschiedene Betriebe, kommen wir vielleicht später noch. Ja. Nun stelle ich mir vor, 1924, jetzt machen wir alles elektrisch. Also wenn das heute passieren würde, würden wir sagen, wir legen die Strecke 20 Jahre erstmal auf Eis. Ihr lauft und fahrt Fahrrad und Auto und wir bauen hier um. Damals, ich kenne Berlin von damals, ich wette, das ging schneller.
Ja, das ist etwas, was einen immer ratlos macht. Also vielleicht noch kurz zur Vorgeschichte. Es hat 1913 nach vielen politischen Diskussionen und Versuchen der Lokomotivindustrie, die Elektrifizierung zu verhindern, tatsächlich die sogenannte Elektrifizierungsvorlage im preußischen Landtag, also heute würde man sagen im Abgeordnetenhaus gegeben. Dann kam mal der Erste Weltkrieg und der hielt natürlich erstmal alles auf. Danach war alles anders. Wir hatten keinen Kaiser mehr. Wir hatten ein demokratisches Groß-Berlin. Wir hatten die Notwendigkeit, die Bahn zu modernisieren, weil unter anderem aus den Fahrgeldeinnahmen der Bahn, die hat ja damals noch Geld verdient, anders als heute, sind unter anderem die Reparationsleistungen Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg bezahlt worden. So, dann hat man sich tatsächlich 21 zur Elektrifizierung entschlossen. Hat auch damals noch mal hin und her diskutiert, ob Oberleitung oder Stromschiene und hat sich dann wahrscheinlich aufgrund der Erfahrung auch bei der U-Bahn mit den Gleichstrommotoren für das Gleichstromsystem entschieden. Dass man dann innerhalb von ganz wenigen Jahren, nämlich innerhalb von 2 Jahren die Nordstrecken, also vom Stettiner Vorortbahnhof, heute Nordbahnhof, nach Bernau, Oranienburg und Velten, Velten nördlich von Hennigsdorf, elektrifiziert hat. Ja, ich bin auch immer ratlos, wie man das damals gemacht hat. Sicherlich, man hatte geringere Arbeitsschutzauflagen, man hatte geringere Umweltauflagen. Aber es war nur auch kein Hexenwerk, an den Gleisen die Stromschienen zu montieren, die notwendigen Unterwerke zur Stromversorgung zu bauen. Also man hat sozusagen diese Nordäste innerhalb von 2, 2,5 Jahren tatsächlich elektrifiziert, hat dabei noch die eine oder andere Erfahrung gesammelt und ist dann eingestiegen in die sogenannte große Elektrisierung. Und das war dann eben Stadt, Ring und die übrigen Vorortbahnen mit Ausnahme der Manseebahn, die man dann innerhalb der nächsten weiteren 5 Jahre fast 300 Kilometer Netz elektrifiziert hat.
Man brauchte auch komplett neue Züge, oder?
Die Züge waren eben ja alle komplett neu, weil also das Prinzip S-Bahn ist ja ein regelmäßiger und dichter Takt. Das Prinzip S-Bahn ist weiterhin, möglichst bequem ein- und auszusteigen, also idealiter ebenerdig, ohne Schwellen, ohne Treppen und möglichst viele Türen, zügiger Fahrgastfluss. Das sind so die wesentlichen Parameter. Und das konnte man mit den preußischen Abteilwagen alles nicht mehr machen. Das heißt, man hat auch nicht nur Stromschienen befestigt an den Gleisen, sondern hat die ganzen Bahnsteige umgebaut. Die sind dann nochmal um 20 Zentimeter im Schnitt erhöht worden. Hat die Stadtbahn modernisiert, die Viaduktböden, weil die früher die im Vorfeld die ganzen Lokomotivgewichte waren ja seit dem 19. Jahrhundert massiv gestiegen. Also hat auch gleichzeitig noch das Netz modernisiert und hat innerhalb von wenigen Jahren sich von der Industrie komplett neue Züge liefern lassen. Also allein die Bauart Stadtbahn, ich glaube mit über 600 Viertelzügen, also 1200 Wagen, die meist gebaute Triebwagenserie Deutschlands. Also man hat bestellt, kriegte die ersten Wagen, hat schon die nächste Bestellung aufgegeben, hat dabei auch immer wieder modernisiert und hat dann eigentlich innerhalb von wirklich, kann man sagen, 5, 6 Jahren Züge entwickelt, die zumindest optisch heute noch Weltgeltung haben, die gut verlässlich funktioniert haben, die auch innerhalb dieser kurzen Entwicklungszeit erhebliche technische Veränderungen durchgemacht haben.
Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, mein Bahnhof, bin natürlich meistens U-Bahn gefahren, aber wenn ich S-Bahn gefahren bin, ab Westkreuz Richtung Wannsee, Nikolaussee, da fuhren wir in Waggons, die hatten so Holzsitze, sie haben ihren Museumsraum. Und da war sehr, sehr viel Messing noch da. Man konnte natürlich die Türen öffnen und alles. Also richtig. Ich habe nachgeguckt, wenn wahrscheinlich war das Baureihe so 27 bis 30.
Ja, Bauart Stadtbahn, ja.
Ja, und die waren toll, die waren natürlich damals verhältnismäßig leer. Die, also Westkreuz, Nikolassee, kaum einer gefahren.
Na gut,
aber die waren noch im Einsatz.
Zu unserer Zeit in West-Berlin war ja die S-Bahn auch boykottiert von den West-Berlinern. Ja, diese Bauart Stadtbahn, kantig mit Nieten noch versehen, war natürlich aus heutiger Sicht total schwerer. Das waren Panzerkreuzer im Vergleich zu heutigen Zügen. Sie waren sehr robust, sie sind auch mehrfach modernisiert worden, veränderte Beleuchtung, die Kabel, die Motoren, alles ist mehrfach überarbeitet worden, weil die Reichsbahn natürlich nicht nur durch die Kriegsschäden, sondern auch durch die Nachkriegsbedingungen nicht die Möglichkeiten hatte, neue Fahrzeuge zu bauen. Man hat dann immer weiter und weiter und weiter modernisiert, was aber für die Fahrzeuge spricht. Also die letzten Stadtbahner mit ihrem noch relativ erkennbaren Äußeren sind ja erst 1997, also nach 70 Jahren Betriebseinsatz, außer Betrieb genommen worden.
Warum, ich hatte es mal vielleicht wirklich eine blöde Frage, aber warum hat man nicht einfach U-Bahn fahren lassen? Also warum haben wir nicht nur U-Bahn oder nur S-Bahn? Warum haben wir eine U-Bahn und eine S-Bahn in Berlin?
Naja, naserümpfend könnte man erst mal sagen, die U-Bahn ist ja eine Straßenbahn. Die U-Bahn ist nach preußischem Kleinbahngesetz, also nach vereinfachten Regeln betrieben worden und wird heute nach Betriebsbauordnung Straßenbahn betrieben. Also für den Normalen, für den Laien sieht die U-Bahn aus wie eine Eisenbahn. Sie ist auch gewissermaßen eine Eisenbahn, hat aber eben andere Rahmenbedingungen als die S-Bahn. Die S-Bahn ist eine richtige Eisenbahn. Nach Eisenbahnbau und Betriebsordnung muss also sehr viel mehr aushalten, entspricht anderen Regularien. Und meine, die Vorgänger der S-Bahn, die Stadtringe und Vorortbahn, die war ja schon lange da, als die U-Bahn kam. Die U-Bahn 1902, die Hochbahnstrecke nach Kreuzberg, das war eigentlich der Versuch, das Experiment, den Straßenraum freizukriegen von Pferdekutschen und Straßenbahnen, also sozusagen den Verkehr nach oben zu verlegen. Da hat keiner in dem Sinne an eine Eisenbahn gedacht.
Das heißt, ein U-Bahn-Fahrer ist gar kein Lokführer im klassischen Sinne?
Na, Lokführer sowieso nicht, wenn, dann ist er Triebfahrzeugführer. Okay. Ja, man kann das, also man kann natürlich umschulen, weil das, ich sag mal, die Funktion von Fahrschalter, von Bremse, das Erkennen von Signalbildern, ja, sie müssen einfach umschulen, aber das Grundverständnis, es gibt BVGer in der Zeit, über 10 Jahre hat ja in West-Berlin von 84 bis 94 die BVG die S-Bahn betrieben. Es gab eine Reihe von U-Bahn-Fahrern, die waren sehr dankbar, S-Bahn-Fahrer zu werden, weil sie dann nicht immer unter Tage fahren mussten.
Ja.
Also das ist dann kein Hexenwerk. Aber wie gesagt, die U-Bahn ist eigentlich eine Straßenbahn, die S-Bahn ist eine Eisenbahn. Und hat, wie gesagt, ja auch unterschiedliche Betreiber. Die BVG ist ja erst in 1929, Ernst Reuter sei Dank.
Natürlich. darf ich kurz erinnern, auch schon einen History-Podcast über die Geschichte der U-Bahn gemacht. Steht natürlich noch im Netz, können Sie reinhören. Jetzt sind wir dran.
Also die U-Bahn waren ja auch erst unterschiedliche Unternehmen. Da hat sich Siemens am Anfang, dann hat die AEG gebaut. Dann kam auch dort der Erste Weltkrieg dazwischen. Dann ist das zusammengeführt worden.
Unterschiedliche Spurbreiten?
Die Spurbreiten nicht. Die Gleise sind schon, wenn auch ein bisschen mit anderem Profil, aber sind schon die 1435, genau wie bei der richtigen Eisenbahn. Aber die Warenkästen, also 2,30 Meter, 2,60 Meter und die S-Bahn hat ungefähr 3 Meter. Also die Wagenbreite ist alleine schon eine andere, das sogenannte Lichtraumprofil. Und die Kurvenradien sind auch andere, also mit der U2, wenn man da raus, oder U3, wenn man raus nach Krummelanke fährt, das Kurvenquietschen, den Savini-Platz, da würden sie mit der S-Bahn aber an jeder Kurve anecken, das geht gar nicht. So, und es waren zwei unterschiedliche Gesellschaften, die sich ein Stück weit auch Konkurrenz gemacht haben. Es gab dann zwar unter Ernst Reuter auch den Versuch, so Übergangsfahrscheine und Ähnliches zu kreieren, aber die Beweggründe der Reichsbahn, zum Beispiel die Wannseebahn, also die heutige S1 noch zu elektrifizieren, die war in der Weltwirtschaftskrise sozusagen hängen geblieben, war auch der verkehrswerbende Aspekt, die Züge sauberer, schneller, zuverlässiger, weil man der U-Bahn Richtung Dahlem ja den Verkehr wieder abnehmen wollte. Also die waren sich schon ein Stück weit auch Konkurrenten miteinander.
Sie haben es vorhin angedeutet und ich möchte es nochmal ganz dreimal unterstreichen, denn Sie haben gesagt, vor ungefähr 100 Jahren fuhr die S-Bahn mindestens genauso häufig und schnell wie heute. Das kann man immer wieder betonen. Und mich würde interessieren, gab es damals erste, zweite Klasse? Durfte man rauchen? Wie war so der Alltag in der S-Bahn?
Ja, also wenn man sich den S-Bahn-Fahrplan von 1942, ich sag 42, weil da habe ich gerade einen Heft, einen Original. Sie können nach diesem Fahrplan quasi heute noch fahren. Die Unterschiede sind nicht allzu groß. Die Züge haben zwar eine etwas stärkere Anfahrbeschleunigung, aber können wegen der geringen Bahnhofsabstände diesen Vorteil kaum ausspielen. Also zwischen Frohnau und Wannsee sind sie heute vielleicht 5 Minuten schneller. Mhm. Aber so ein Grundtakt von 20 Minuten, der sich dann in den innerstädtischen Bereichen durch Überlagerung von Strecken zum Teil auf 2 Minuten reduziert, auf der Stadtbahn fahren die Züge fast im Sichtabstand. Das ist seit den 30er Jahren fast unverändert. Was sich verändert hat, ist in der Tat, heute fahren wir klassenlos. Aber früher gab es bei der Berliner S-Bahn die 2. und die 3. Klasse. 2. Klasse hieß Polstersitze, 3. Klasse hieß Holzsitze. Die Züge hatten diesen ja für uns immer noch vertrauten Ton, unten rot, oben gelb.
Was ich übrigens wunderschön finde. Also das ist eine tolle
Kombination. Die 2. Klasse war oben blau. Das heißt, wenn sie auf dem Bahnsteig standen, konnten sie sofort sehen, wo sie einzusteigen haben. Die Tarife waren natürlich auch anders. Die Fahrkarte kostete die Hälfte mehr. Musste man sich schon leisten können. Aber man saß natürlich komfortabler. Man saß dann natürlich auch etwas in zwischen gepflegterem Publikum. Konnte sich so wie Minister Dorpmüller, der Reichsverkehrsminister, der irgendwo in Wannsee wohnte und dann jeden Tag zum Ministerium in der Fassstraße, also neben der Reichskanzlei, fuhr, der konnte dann auch noch Zigarre rauchen, weil bis in die 70er Jahren war das Rauchen bei der S-Bahn erlaubt. Man hat es erst im Osten abgeschafft, dann noch im Westen, einfach weil Dreck und Gestank und so. Ne? Also 2., 3. Klasse, Raucher, Nichtraucher. Abgeschafft hat man die Klasseneinteilung bei der Berliner S-Bahn 1946, weil in der Nachkriegszeit jetzt noch mit irgendwelchen Polsterstoffen und sowas, man hat dann alles auf Holz umgestellt oder nur noch in Holz. In den 50er Jahren ist man dann so zu so Plastiksitzen gekommen, aber da hat man da keine Klassenunterteilung mehr gemacht.
Gab es in der Anfangszeit, man hat immer wieder so von großen Katastrophen gelesen, Unfällen auf der Bahn?
Es gab immer mal wieder Unfälle, sowohl in Dampflokzeiten, dass mal Züge aufeinander gefahren sind. Es gab auch bei der S-Bahn immer mal wieder Unglücke, weil irgendwie die Signaltechnik versagt hat oder leider muss man sagen, eher das Personal versagt hat und mit so hoher Geschwindigkeit zum Beispiel rote Signale überfahren hat. Und obwohl da eine Zwangsbremsung ausgelöst wird, wenn sie eben zu schnell fahren, dann rutschen sie auf einen anderen Zug auf. Oder ein Weichenwärter hat mal die Weiche falsch gesellt. Sowas kommt immer mal wieder vor, sehr selten. Also S-Bahnfahren ist so sicher, die Unfälle kann man wirklich an der Hand abzählen, die es da gab.
Wenn man hier so Nebengeräusche hört, wir sitzen halt am Ostbahnhof, muss man dazu sagen. Kommt ab und zu mal jemand vorbei.
Ja, S-Bahn-Sound haben wir hier. Ja. Wenn der Fernseher, der neben uns steht, fürs Publikum spielt, dann hat man hier noch das originale Türschließ- und Anfahrgeräusch der alten S-Bahn-Züge, was so charakteristisch ist und zur Stadt gehört, was man jetzt leider im Stadtbild ja auch nicht mehr hört.
Die duften ja auch, haben ja so einen speziellen, so eine Melange aus Öl und reinem Machermittel.
Ja, ja, das berühmt-berüchtigte Wofer Sept. Ich war vor kurzem jetzt zur Pressekonferenz 100 Jahre S-Bahn im Technikmuseum und die haben ja dort auch einen der legendären Bankierzüge, also stromlinienförmige Züge, die 120 Stundenkilometer gefahren sind auf der besonderen Strecke. Und dieser Zug, der war jahrzehntelang eben bei der Reichsbahn im Einsatz und da können Sie in den Wagen einsteigen und tief durchatmen. Diesen, ich sag jetzt mal, DDR-Geruch, den haben sie in dem Wagen, obwohl der ja nur schon, die DDR bekanntermaßen schon vor 35 Jahren das Zeitliche gesegnet hat. Es riecht immer noch nach DDR.
Was ist Buffer Sept?
Das ist so ein Reinigungsmittel. Das kippen sie in Wasser, verdünnen das und dann riecht sehr charakteristisch.
Wie kommen wir in der Chronologie ein bisschen weiter? Wie hat die S-Bahn, wie hat das Material den Krieg überstanden, den Zweiten Weltkrieg?
Naja, es hat natürlich viele Schäden gegeben. bis in Sommer 44 hat die S-Bahn kaum Schäden gehabt. Dann gab es verschiedene Bombenangriffe auf Berlin. Mhm. Erste Schäden an Strecken, erste Streckenstilllegungen, auch also Konsequenzen für die Stromversorgung. Aber so richtig den Todesstoß hat die S-Bahn eigentlich erst im Frühjahr 45 gekriegt, als bei der Eroberung, Befreiung Berlins natürlich vieles zerstört wurde. Dann sind eine ganze Reihe von Wagen, die in Schlesien zur Reparatur standen, außerhalb sozusagen der üblichen Luftkriegseinwirkung. Die sind natürlich, Schlesien ist polnisch geworden. Man kann gut verstehen, dass die Polen den Deutschen die Wagen nicht zurückgegeben haben. Hm. Die sind dann umgebaut, noch bis in die 70er Jahre im Danziger Raum als Vorortverkehr unterwegs gewesen. Es gibt in Polen sogar auch einzelne noch erhaltene S-Bahn-Wagen. Und zwischen dem Verein Historische S-Bahn und den polnischen Eisenbahnen folgen durchaus auch freundschaftliche Kontakte. Also da ist die S-Bahn gewissermaßen auch dann wieder völkerverständigend. Die Sowjets haben eine ganze Reihe von Wagen, natürlich die besten und modernsten, abgefahren. Auch wiederum für Vorortverkehre, unter anderem in Riga, Reval und in Moskau oder Kiew auch. Von den Wagen sind später einige an die Reichsbahn zurückgegeben worden im Tausch für moderne Reisezugwagen. Den Tiefpunkt, was den Fahrzeugeinsatz angeht, hat die S-Bahn im Winter 45/46 gehabt. Weil, wie gesagt, also Kriegsverluste, Reparationen, das heißt, da waren noch ungefähr 25% des Wagenparks der Vorkriegszeit oder der beginnenden Kriegszeit einsatzfähig. Und die Wagen sind gefahren mit zerbeulten, zerschossenen Türen, mit verpappten Fenstern auf eingleisigen Strecken. Also das Netz war dann so bis 48 in etwa wieder einsatzfähig, aber hatte mit dem Vorkriegszustand nichts zu tun.
Und wer denkt, dass dann die Geschichte irgendwie einfacher weitergeht? Nee, also die S-Bahn, dann bis zum Mauerbau geht das Gesamt-Berlin. Die Reichsbahn ist der Betreiber, die Reichsbahn Ost.
Ja. Naja, es war ja logisch, dass 45 die Siegermächte versucht haben, das Alltagsleben wieder in Gang zu bringen. Und die Siegermächte waren in Berlin, oder die erste Siegermacht, die hier war, war ja die Sowjetunion. Und die hat dafür gesorgt, dass bereits im Juni 45 die erste S-Bahn wieder fuhr. Also natürlich alles unter Kontrolle sowjetischer Eisenbahnoffiziere. Und als dann die Westalliierten im Sommer in die Stadt einzogen, entsprechend den Vereinbarungen des Londoner Protokolls von 44, also die Sektorenstadt gebildet wurde, und man war ja noch gemeinsam vier Siegermächte, alliierter Kontrollrat, Berliner Stadtkommandantur, hat man natürlich ganz selbstverständlich gesagt, wir machen hier keine vier Sektorenverwaltungen, sondern Sowjets, ihr macht mal, ihr kontrolliert die deutschen Eisenbahner und die machen das einheitlich. So. Das ist völlig logisch gewesen. Die BVG fuhr unter einheitlicher Regie mit der Verwaltung zunächst in den Westsektoren. Auch das ist ja erst später geteilt worden. Das Problem war dann natürlich, dass die Reichsbahn zunehmend unter, wenn man so will, durch den wachsenden Kalten Krieg wurde die Reichsbahn dann ab 49 ja de facto zur Staatsbahn der DDR. Und diese Betriebsrechte, die die Reichsbahn hatte, die hat dann die Reichsbahn, unterstützt durch die Sowjets natürlich, als Hoheitsrechte interpretiert. Mhm. Und hat gesagt, naja, wir haben hier den Betrieb, also ist das auch unser Territorium. Das war natürlich völliger Unsinn, weil niemand hat den Russen oder der deutschen Reichsbahn in den Westsektoren dieses Territorium übergeben. Selbstverständlich war im amerikanischen Sektor, also auf den Strecken der Eisenbahn, der amerikanische Stadtkommandant derjenige, der das Sagen hatte, entsprechend auf britischen und französischen. Aber die Reichsbahn hatte eben die Betriebsrechte und hat sozusagen dort für den Alltag gesorgt. Und das war natürlich, wenn man sich vorstellt, ein Betrieb, der dann organisiert wurde nach den entsprechenden Regularien der DDR mit Betriebsparteiorganisation, mit dem FDGB als gleichgeschaltete Gewerkschaft. Also die Reichsbahn war ein DDR-Betrieb, war eine kleine DDR in West-Berlin. Und das konnte natürlich nicht gut gehen. Das führte zu vielfältigen Konflikten, dass man versucht hatte, West-Berliner Zeitungen von den Bahnsteigen zu verbannen. Das führte dazu, dass man DDR-Parolen auf den Bahnhöfen befestigte, als 1959 die DDR, die also Schwarz-Rot-Gold mit ihrem Staatsemblem ergänzte. flaggte man natürlich an DDR-Feiertagen auch in West-Berlin mit dieser Flagge, was die West-Berliner Polizei auf den Plan rief. Mhm. Und da gab es wüste Auseinandersetzungen um das Zeigen dieser Flagge. Es gab den Einsatz, den von westlicher Seite geduldeten Einsatz der DDR-Transportpolizei, also der Deutschen Volkspolizei, bewaffnet in West-Berlin auf Bahngeländen. Es gab Gerüchte, man muss sagen, das ist alles so ein bisschen in dem Nebel und Dunst des Kalten Krieges. Es gab Gerüchte über Entführungen. Es gab auf jeden Fall natürlich die Kontrolle des Personals. Und klar, wenn man bei der Reichsbahn arbeitete und was werden wollte, dann war es tunlichst, dass man SED-Mitglied war, später SEW, also Westberliner Ableger. Mhm. Und die Westberliner Polizei hat ein sehr genaues Auge. Ich weiß, durch Aktenstudium im Polizeipräsidium, die haben tatsächlich auch befürchtet, dass die DDR provozierte innere Unruhen in Westberlin nutzen könnte, um dann zum Beispiel mit der S-Bahn Störer, Demonstranten nach West-Berlin zu fahren. Also die hatten richtig speziell ausgebildete Polizisten, die wussten, wie man Züge zu den Gleisen bringt.
Hm. Nun sind ja viele Menschen aus dem Osten regelmäßig nach dem Westen gefahren und umgekehrt. Mhm. Also es gab, die einen haben da gewohnt und da gearbeitet. Viele Westler haben bei der Ostreichsbahn gearbeitet.
Also zum Streik der Westberliner Eisenbahner 1949, da ging das schon um die Frage, wie bezahlt man denn die Eisenbahner, die Westberliner Eisenbahner, die mit DDR-Geld bezahlt wurden nach der Währungsreform. Das war zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Durch den Umtauschkurs streikten die Eisenbahner, etwa 14.000 waren das. Mhm. Hunderte wurden entlassen. Die streikten aber eben nicht nur wegen der Bezahlung, die streikten auch für freie Gewerkschaftswahl, für den Schluss der politischen Bevormundung. Also das war schon eine klassische Kalte Krieg-Auseinandersetzung. Und also da hat sich das erste Mal eigentlich deutlich gemacht. Und ja, mit dem Fahren über die, also die Reichsbahn hat ja im August 1949 25 Jahre elektrische S-Bahn gefeiert. Mit der schönen Parole, über alle Sektorengrenzen hinweg fährt deine S-Bahn. Mhm. Stimmte zu dem Zeitpunkt auch noch. Allerdings war 1952, das gab ja schon die Wiederbewaffnungsdiskussion in der BRD, also die zunehmende Spaltung Deutschlands. Und als eine der Folgen wurde ja den Westberlinern 1952 die Einreise in die DDR de facto verwehrt. Man konnte zwar noch, aber man hätte, was weiß ich wo, einen Visum beantragt. Also damit war eigentlich die Grenze für Westberliner gegenüber der DDR zu. Man konnte nur ungehindert nach Ost-Berlin fahren. Da gab es ja zweimal mal so Zufallskontrollen und sowas.
Viele Fluchten von Ost nach West.
Viele Fluchten natürlich, weil Karl Eduard von Schnitzler soll mal gesagt haben, die billigste und einfachste Methode, die DDR zu verlassen, ist eine S-Bahn-Fahrkarte zu kaufen. Man kann sich das in seinem zynischen Tonfall wunderbar vorstellen. Marienfelde war dann das Ziel. Also aber man konnte bis zum 13. August 61 weitgehend ungehindert hin und her fahren. Und viele haben das in der Tat genutzt, um zu fliehen. Andere sind zum billigen Friseur nach Ostberlin gefahren. An den Stationen wie Gesundbrunnen zum Beispiel oder an vielen S-Bahn-Stationen gab es so kleine Einkaufsbuden. Ich weiß, dass meine Mutter hat in der Charité gearbeitet, also war Westberlinerin, hat in der Charité gearbeitet und die ist ab und zu auch mal für ihre Ostkolleginnen mal in der Mittagspause zum Nordbahnhof gefahren, hat dort ein bisschen eingekauft, ist wieder zurück. Also die hat dann so eine Ost-West-Pendelei auch manchmal für die einen oder anderen Kollegen gemacht und sie konnte noch bis Ende August noch in der Charité arbeiten. Also sie hat dann auch für den einen oder anderen auch noch Briefe mit rübergenommen, weil die Menschen wussten ja nicht, was ist denn nun? Wie lange passiert denn diese Absperrung? Dass es 29 Jahre dauert, hat sich damals niemand vorstellen können und man hat es ja auch nicht gesagt.
Diese Sektoren überqueren und auch das Zonenrandgeschäft und alles endet am 13. August 1961 mit dem Mauerbau. Der Osten riegelt ab, nicht damit keine Westler mehr kommen, sondern damit die eigenen Leute da bleiben, wissen wir alle. Und dann beginnt auch ein neues Kapitel der S-Bahn. Denn jetzt sagen die Westler, denn die S-Bahn bleibt ja, die fährt ja noch, auch im Westteil. Und wird betrieben von der Reichsbahn Ost. Bitte korrigieren Sie mir, wenn ich es falsch interpretiere, aber da sagen die Westberliner oder sie denken es oder sie fühlen es, na, also wenn wir hier Fahrscheine bezahlen für die S-Bahn, dann finanzieren wir hier die Mauer mit.
Also es hat schon vor dem Mauerbau, ich sag mal, wenig Berührungspunkte zwischen westlichen Verwaltungen, Institutionen wie der BVG, dem Senat und der Reichsbahn gegeben. Man hat interessanterweise problemlos miteinander gesprochen, wenn es darum ging, Reichsbahngelände für den Stadtautobahnbau zu bekommen. Da hat auch nach dem Mauerbau die Kooperation hervorragend funktioniert. Keine Probleme. Bei der S-Bahn, Stichwort gemeinsames Umsteigen, umsteigende Bahnhöfe und sowas, da war ziemliche Funkstille. Und sowas wie die U-Bahn-Linie 6 nach Tegel raus, ist, kann man auch ein Stück weit als Parallelstrecke zur S-Bahn interpretieren. Also ich sage mal, das Nahverkehrsnetz Berlins U- und S-Bahn sehe heute komplett anders aus. Man hätte ganz andere Prioritäten gesetzt, hätte es nicht die Zeit, den Kalten Krieg und die Planung gegeben. Anyway, 61. Die Berliner, die im Osten mundtot gemacht, aber natürlich empört. Die Westberliner konnten ja nun dank Redefreiheit und politischen Parteien ihren Unmut über den Mauerbau entsprechend äußern. Aber was tun? Natürlich wollte man der DDR schaden. Man hätte auf die Transitstrecken nach Westdeutschland verzichten können. Dann hätten wir eine neue Blockade gehabt. Man hätte vielleicht in der Zonenhandel das eine oder andere, aber auch da hätte man sich was tun. Und dann ist man auf die Idee gekommen, der S-Bahn-Boykott, wir haben eine BVG, wir haben Busse, wir haben U-Bahn, dann rufen wir doch zum Boykott auf. Und dieser Spruch, wer S-Bahn fährt, bezahlt den Stacheldraht am Brandenburger Tor, in Klammer, wo es keinen gab, sondern eine Mauer, aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz, also zumindest populär, das erste Mal von Willy Brandt am 17. August vom Schöneberger Rathaus geäußert worden, ist vom DGB auch sehr stark unterstützt worden mit man würde sagen Streitposten, die vor einzelnen Bahnhöfen standen. Meine schon zitierte Mutter, die bis zum 25., 26. August noch mit der S-Bahn jeden Tag von Nikolassee nach Ostberlin gefahren ist, die hat davon nichts gemerkt. Aber es war natürlich die Möglichkeit, ein Ventil zu haben. Und die Fahrgastzahlen in Westberlin sind von rund 500.000 auf etwa 100.000 zusammengebrochen. Klar, da waren natürlich auch ganz normale, nicht mehr vorhandene Pendelbeziehungen da. Aber die BVG hat es dann sehr stark gemerkt, hat hunderte von Bussen anmieten müssen aus Westdeutschland. Also man hat dafür ziemlich bezahlen müssen im Übrigen. Und wenn man sich die Ergebnisse also natürlich hat der Boykott der Reichsbahn geschadet, aber der Boykott war damals schon, also die S-Bahn war damals schon defizitär. Also
ich habe mal ein Beispiel, Ältere werden es noch wissen, die Stadtautobahn, die Sie angesprochen haben, die ist ja in weiten Teilen im Norden, läuft die ja parallel zur Ringbahn. Und da fuhr, bis die S-Bahn wieder fuhr, zum Beispiel der 65er-Bus.
Genau. Ja? Und auf der Strecke parallel auf der AWUS fuhr der 66er. Das waren also ganz klassische Boykottbusse, Parallelbusse, die der S-Bahn natürlich noch Fahrgäste wegnehmen sollten.
Kann man heute noch die Hals, kann man streckenweise noch erkennen? Genau. Manchmal sind sie verschwunden, aber...
Nein, also um nicht misszuverstehen, natürlich war dieser Boykott emotional völlig berechtigt. Man konnte auf die Art und Weise was tun. Man hat sich aber letztendlich ins eigene Fleisch geschnitten und man war auch nicht konsequent, weil man hat der DDR jedes Jahr Millionenbeträge zum Beispiel bezahlt für die U-Bahn, die unter Ostberlin ja weiter durchfuhren, die heutige U6 und die U8. Man hat in umfänglichster Form die DDR dafür entschädigt, dass sie Reichsbahnflächen für den Stadtautobahn zur Verfügung gestellt hat. Ich hatte das schon gesagt, da war größtes Einvernehmen. Das hätte man alles nicht machen müssen. Also hätte man auch dort die DDR boykottieren müssen. Man hat weiterhin im Interzonenhandel problemlos miteinander gehandelt. Die S-Bahn war eben sozusagen der Leuchtturm, die aufrechte Frontstadtgesinnung zu zeigen. Und das war, sagen wir mal, nach dem Mauerbau auch gut und verständlich. Spätestens in den 70er Jahren, wo man ja auch ansonsten an vielen Stellen mit der DDR verhandelt hat. Transitautobahn, also die ganz deutsch-deutschen Verhandlungen der Brandt-Scheel-Ära, da wäre es eigentlich Zeit gewesen, die S-Bahn zurückzuholen in den Alltag. Und es hat auch damals in der Berliner Verwaltung ein sogenanntes Planungsteam Nahverkehr gegeben, wo man sich genau darüber Gedanken gemacht hat, ein integriertes U- und S-Bahn-Netz zu schaffen. Auch Überlegungen angestellt, wie könnte man das mit der Reichsbahn möglicherweise zusammen machen, weil man ist nicht davon ausgegangen, dass man den Status wird ändern können. Es hat da also, wie gesagt, verschiedene Überlegungen gegeben. Da haben wir dann allerdings an der Stelle, also die BVG mit ihrem Busnetz, ihrem U-Bahn-Ausbau, auch den Interessen der Bauwirtschaft, man hat das ein Stück weit verhindert, dieses Verhandeln mit Ost-Berlin. Die Alliierten hatten, die wollten nicht noch mehr am Status rühren. Und so zwingend brauchte man eben die S-Bahn nicht. So, das heißt, dann ist das Thema irgendwie hängen geblieben.
Aber es wurden ja dann auch immer mehr Strecken stillgelegt. Bis 1980 oder so?
Ja, naja, es war so, die Reichsbahn hat bis Anfang der 70er Jahre versucht, so eine Fiktion von Betrieb aufzuhalten. Oh. Die Züge sind zum Teil leer durch die Stadt gefahren und man hat sich irgendwie gefragt, was ist das für ein Geisterbetrieb? Ja. Und dann hat man aber gemerkt, irgendwie, es kostet uns zu viel Geld. Dann wurden die Züge verkürzt, dann wurden die Takte ausgedünnt, die Wartung wurde natürlich vernachlässigt, Bahnsteig, also hier Fahrkartenausgaben wurden geschlossen. Also man hat so langsam, aber sicher den Laden runtergefahren. Hat dann versucht, als ich sagte ja schon 74, diese Idee, Planungsteam Nahverkehr, die sensiblen Teile dieses ganzen Konzeptes sind über eine informelle Mitarbeiterin in der Senatskanzlei nach Ost-Berlin gelangt. I.M. Frosch hieß die gute Frau. Die hat das alles munter weitergegeben. Und das war wahrscheinlich der Ausschlag dafür, dass die DDR 75 und 76 dem Senat die S-Bahn zur Pacht anbieten wollte. Da hat der Senat nur munter gelacht und gesagt, was, 2 Milliarden für den Schrott kommt gar nicht in Frage. Da war das Thema erstmal wieder von der Tagesordnung. Und dann hat es im Ministerium für Staatssicherheit eine Arbeitsgruppe gegeben, die haben sich überlegt, was könnten wir jetzt tun? Und haben einen Plan entwickelt zur schrittweisen Stilllegung des S-Bahn-Betriebes. Man wollte damit sozusagen die Öffentlichkeit in West-Berlin quasi nötigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und also Ende 79 waren diese Pläne fertig. Man fing dann auch an, in die erste Umsetzung zu gehen, nämlich Personal abzubauen. Man hat im Januar 80 knapp 80 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner gekündigt im Reichsbahnausbesserungswerk Tempelhof, unter anderem Schwangere, unter anderem Gewerkschaftsfunktionäre, also gegen jedes DDR-Gesetz. Ja. Das hat innerhalb der Reichsbahn natürlich einen ungeheuren Aufschrei ausgelöst, weil die Eisenbahner, viele von denen waren SEW-Mitglieder, aber viele waren einfach auch Eisenbahner-Stolz. Und die haben sich zumindest immer damit beruhigt, naja, wir haben ja einen sicheren Arbeitsplatz. Und auch das galt plötzlich nicht mehr. Dann kam im Sommer, wurde bekannt, der Winterfahrplan 1980 mit erheblichen Einschränkungen. Es gab zwar eine bescheidene Lohnerhöhung, aber es gab zugleich das Ziel, ab ungefähr 20 Uhr den Betrieb einzustellen, an Wochenenden noch weiter auszudünnen. Das heißt, Nachtzuschläge, Feiertagszuschläge wären weggefallen. Das heißt, de facto eine Lohnkürzung. Und das führte dann im September 1980 also zu einer Explosion, zu einem Streik. Man muss noch gucken, 1980, September, was in Polen passierte. Solidarność erschütterte gerade das kommunistische System. Ja. Also inwieweit es da, sagen wir mal, geschürte Verbindungen gab, ob da der Westen das angeschaut, ob die Stasi ein Ende mit Schrecken herbeiführen wollte. Dafür spricht wenig, weil die DDR hat panisch reagiert, alle Telefonverbindungen gekappt, hatte natürlich ungeheure Angst, dass der Streik nach Ost-Berlin überschwappt. Ja. Und dieser Streik endete dann nach ungefähr 10 Tagen, weil die Forderung der Eisenbahner, also bitteschön Eisenbahn in West-Berlin in westliche Hände und vernünftige Arbeitsbedingungen wollte und konnte der Westen ohne die DDR, die ja die Eisenbahner als Terroristen beschimpft hat, die Bahnpolizei eingesetzt hat, mit ziemlicher Härte Stellwerke zu räumen. Es gibt auch einen Journalisten, der beschrieben hat, dass möglicherweise bei der letzten großen Räumung des Containerbahnhofs Hallensee dort auch Stasi-Mitarbeiter in Bahnpolizeiuniformen aufgetreten sind. Es wäre nochmal interessant, dem weiter nachzugehen. Mhm. Also die DDR hatte da auf jeden Fall ihre Hände mit dem Spiel, ob das nun Staatssicherheit oder Transportpolizei oder wer auch immer da, zum Teil mit westlicher stillschweigender Duldung. So, das war der große Knall. Und die Reichsbahn hat sich dann ziemlich bewusst entschieden von den Strecken. Also sie hatte hunderte von Eisenbahnern entlassen oder viele sind gegangen. Man konnte das S-Bahn-Netz gar nicht wieder so in Betrieb nehmen, die 145 Kilometer Westnetz. Man hat sich dann im Prinzip entschieden für die Nord-Süd-Strecken und für die verlängerte Stadtbahn nach Wannsee, also quasi den Zulauf zum Bahnhof Friedrichstraße. Die wichtige Wannseebahn, die Ringbahn, die Strecke nach Spandau, alle wurden stillgelegt. Ein Stück weit in der Erwartung, dass man damit einen Aufschrei in der Öffentlichkeit in West-Berlin provozieren könnte. Und wenn man so will, hatte das durchaus auch Erfolg, weil also die Politik von Edmund Wronski, CDU, über Norbert Meißner, SPD, zu den Grünen, zu verschiedenen Fahrgastinitiativen, Bürgerinitiativen, also wo auch ich mich damals damit eingereiht habe, die haben gesagt, ey, das kann nicht wahr sein. Es war die ganze Diskussion um den Weiterbau der Westtangente, mitten durch Schöneberger Wohngebiete, mitten durch den Tiergarten, Autobahn durch Neukölln. Und da gibt's ein Verkehrsmittel und ja, lass das verrotten. Da muss was passieren. Und es hat dann viele politische Diskussionen gegeben. Der Senat, dann kam ja Hans-Jochen Vogel als Interimsbürgermeister, dann Richard von Weizsäcker. Das waren beides Politiker, die so ein bisschen so diesem West-Berliner Frontstadt-Mief etwas distanziert gegenüberstanden und die gesagt haben, nee, wir müssen mit dieser S-Bahn was machen. Sie haben auch Bonn davon überzeugt, Geld zu geben. Und dann hat es im November, Dezember 83 Verhandlungen gegeben. 10 Verhandlungsrunden mit der Reichsbahn und oh Wunder, die Reichsbahn war froh, dass er den Schrott nur noch los war. Ja, also sie haben da noch Personal rübergeschoben, sie haben vorbehalten, dass der Westen den Strom noch liefert für die S-Bahn. Aber von den 2 Milliarden D-Mark, die man 5 Jahre zuvor noch gefordert oder 6 Jahre zuvor noch gefordert hat, war keine Rede mehr.
Und das war das Jahr 84?
Das war Jahr 83, 84.
Der Westen übernimmt die S-Bahn.
Genau.
Im Westen natürlich nur.
Genau. Im Osten, um das mal kurz noch einzuflechten, war natürlich die S-Bahn ein ganz normales Verkehrsmittel. Wenn man sich vorstellt, Weltfestspiele der Jugend 73, FDJ-Pfingsttreffen und all diese ganzen monumentalen Veranstaltungen.
Man sieht Fotos, Himmel und Menschen.
Genau. Aber man sieht auch den Ausbau, also die Großsiedlung Marzahn, Hohenschönhausen, auch Hellersdorf, die U-Bahn, die U5 ist von der Reichsbahn übrigens gebaut worden. Also die Strecke nach Schönefeld zum Flughafen raus, das hat die Reichsbahn alles gemacht. Also Ost-Berlin ohne S-Bahn. Und in Ost-Berlin hat es so funktioniert. Erst waren die Gleise da, dann kam die Großsiedlung. Das hat man im Märkischen Viertel nicht geschafft, das hat man im Falkenhagener Feld nicht
bis
geschafft.
Heute nicht.
Nur bei der Gropiusstadt hat man es mit der U7 immerhin nicht geschafft. Also davon könnten sich manche Stadtplaner heute noch eine Scheibe abschneiden.
Also die S-Bahn war das wichtigste Verkehrsmittel in Ost-Berlin und darum.
Auf jeden Fall. Aber auch da muss man der Fairness halber sagen, sie war trotzdem ein Bild der DDR-Mangelwirtschaft, weil die DDR war viele Jahre nicht in der Lage, neue Fahrzeuge zu liefern. Die Stromversorgung, wenn man interne Pläne kennt, die pfiff auf dem letzten Loch. Also die S-Bahn hatte, obwohl sie fuhr auf Verschleiß, sie hatte einen ungeheuren Investitionsbedarf. Und den hat man dann nach Mauerfall, als man ja in West-Berlin anfing, die ganzen stillgelegten Strecken wieder in Betrieb zu nehmen oder neu zu bauen, muss man eigentlich sagen, hat man auch im Ostnetz, also Stichwort Rostkreuz, auch angefangen, dort umfänglich zu modernisieren, die verschleppten Instandhaltungen nachzuholen. Also Ost-Berlin war S-Bahn-Idylle, aber auch nur an der Oberfläche.
Für alle Berlinerinnen und Berliner jenseits, diesseits der Mauer war der Mauerfall natürlich ein großes Glück, ein großes Lebensglück. War es das auch für die S-Bahn? War das wie funktionierte das? Wann fuhren die ersten Züge? Ich kann mich erinnern, es dauerte teilweise noch eine Weile, aber es ging recht zügig.
Ja, naja, also gut, auf Strecken in West-Berlin wie der Ringbahn, die seit 1980 stillgelegt war, ging natürlich nichts. Auf Streckenabschnitten, die die Mauer getrennt hatte, wo man selbst die Bahndämme abgeräumt hatte, ging erstmal nichts. Das Erste, was man gemacht hat, waren die Stationen der Nord-Süd-S-Bahn, die Geisterbahnhöfe wieder zu öffnen. Das war mit ein bisschen Müll zur Seite räumen, Zugänge aufbrechen. Das war im Sommer 1990 möglich. Und man hat am 2. Juli, ich glaube, es war der 2. Juli 1990, also einen Tag nach der Währungsunion, den Durchgängeverkehr auf der Stadtbahn wiederhergestellt. Also da fehlten 150 Meter Gleis. Die hat man gelegt. Und nun war ja zum Glück die BVG, also die BVG-S-Bahn und die Reichsbahn S-Bahn waren mehr oder weniger kompatibel. Es waren ja immer noch dieselben Fahrzeuge. In West-Berlin waren ja ausschließlich Stadtbahnzüge, also Bauart Stadtbahn im Betrieb. Das passte ja immer noch zusammen. Da gibt es schöne Bilder, wie ein Triebzug Ost. Also die Reichsbahn hat dann sehr schnell Züge nach West-Berlin geschickt, weil die BVG gar nicht genug Zugmaterial hatte. Da gibt es schöne Bilder, ein Zug in den Hauptstadtfarben. Also die Reichsbahn hatte ja nach der Übergabe der S-Bahn an die BVG bewusst angefangen, die Züge neu zu lackieren, das bisher Verbindende zu trennen. Mhm. Und da sieht man dann eben einen Zug in BVG-Farbe und einen Zug in Reichsbahnfarbe friedlich miteinander. Also die Wiedervereinigung der Züge war da sehr symbolisch. Man hat dann dafür gesorgt, dass mindestens auf der Stadtbahn natürlich die Züge durchgängig fuhren. Es gab trotzdem natürlich viele Fragezeichen, was man so als Normalsterblicher überhaupt gar nicht mitkriegte, weil wie ist das versicherungstechnisch? Wer zahlt die Kosten? Wer nach welchen betriebslichen Vorschriften fährt man miteinander? Und wer bezahlt auch für das ganze Wiederaufmachen der Station? Die zusammenbrechende DDR konnte das kaum sein. Mhm. Das heißt, da wurde improvisiert und es wäre mal interessant, die Kosten dieser ja wunderbaren Zeit nochmal auf den Tisch zu legen. Das war also alles nicht ganz so einfach, wie man sich das an der Oberfläche vorgestellt hat.
Die U-Bahn wiederum war ja die Wiedervereinigung, sagen wir mal, mehr oder weniger ein Stopp. Also da die S-Bahn hat ja quasi alles, was dann gebaut wurde, oder man setzte voll auf die S-Bahn, wenn ich das richtig verstanden habe. Gab ja keine U-Bahn, neue U-Bahn-Strecken sind eigentlich bis heute kaum dazugekommen.
Naja, nun außer bei der U-Bahn hat man natürlich auch erstmal die Geisterbahnhöfe aufgemacht.
Ist klar, eine kleine Kanzler-U-Bahn gebaut, aber
ja, und dann Warschauer Brücke da, also die Urbaumbrücke wiederhergestellt. Naja, nun muss man natürlich dazu sagen, also die U-Bahn war ja einfach von der Verteilung des Netzes war ein Westberliner Verkehrsmittel. Mhm. Die U-Bahn in Ostberlin hatte nur eine relativ geringe verkehrliche Bedeutung. Und U-Bahn-Bau kostet einfach das 3- bis 5-fache. Und wenn in West-Berlin die Ringbahn stillliegt, wenn die Strecke nach Spandorf stillliegt, wenn man die Umlandverbindung wiederherstellt, dann nach Potsdam fährt 1992 das erste Mal wieder mit der S-Bahn, dann war sinnvoll natürlich das Geld, was ja aber auch nicht unbegrenzt zur Verfügung stand, erstmal sozusagen für die Wiederherstellung der Einheit auf dem Gleis statt der Qualifizierung sozusagen im Bestand auszugeben.
Ich habe immer noch, also ich bin ja aufgewachsen im Westen Berlins, hast du so einen U-Bahn-Plan, den kannte jeder mehr oder weniger auswendig und drumherum gab's nichts. Und dann auf einmal wird das ein riesiger Plan auf der Ostseite, auf einmal ist das weiße Feld weg und auf einmal ist das eine riesige Spinne, da gibt's noch einen Ring drumherum und mit der S-Bahn, heute mit dem tollen Ticket kann ich ja bis Jüterbock fahren, wenn ich mich in die S-Bahn setze, weiß ich wohin.
Ja, wenn es mit der Regionalbahn bis nach Frankfurt am Main, ne? Also mit dreimal umsteigen.
Ja, also eine unfassbare, man hat immer noch teilweise so eine richtige Eisenbahnatmosphäre, jedenfalls spüre ich das so. Ich liebe die S-Bahn, liebe auch die U-Bahn, weil sie so furchtbar schnell ist. Und das wird jetzt auch gefeiert. Und diese 100 Jahre, da müssen wir jetzt auch wirklich nochmal drauf sprechen. Wir sind ja im August. Es gibt auf der ersten elektrifizierten Strecke, das ist Nordbahnhof, früher
Stettiner Bahnhof,
bis Bernau.
Ja.
Fahren Sie mit Ihrem Traditionszug hin und her?
Also es ist zum Glück oder leider nicht meiner, aber es ist, weil so einen Zug zu besitzen ist ein teures Vergnügen.
Ich habe mal gehört, Sanierung so ein hoher sechsstelliger Betrag.
Ja, also Sie haben ja bei der S-Bahn, also bei so Zügen sowas wie ein TÜV beim Auto, also das nennt sich dort Fristen, wo Sie nach einer bestimmten Kilometerzahl oder nach einem bestimmten Jahr diese Züge umfassend durchchecken müssen. Dann war das Problem bei den historischen Zügen, von denen es ja eine ganze Reihe gab, also auch fahrfähig gab, wir haben mittlerweile neue Signalsysteme, die auch so die Geschwindigkeit kontrollieren, beeinflussen und dieses umzubauen. Also die Züge aus den 30er Jahren mit der Technik der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, also 90 Jahre Differenz auszurüsten, das musste erstmal technisch geplant und dann bewältigt werden. Ja. Und das hat viel Geld gekostet. Und inzwischen ist es ja auch so, der Betreiber dieser historischen Fahrzeuge ist ein Verein, der Verein Historische S-Bahn. Und als die nach dem Mauerfall die historischen Züge von der Reichsbahn übernommen haben, auch mit viel Unterstützung der S-Bahn GmbH, da gab es ja noch viele alte Züge, die im regulären Einsatz waren. Inzwischen gibt es diese alten Züge nicht mehr. Das heißt, es gibt auch keine alten Ersatzteile mehr. Es gibt auch mittlerweile im Werk in Schöneweide kaum noch Eisenbahner, die alten Züge warten können. Das heißt, sie stehen als Verein vor sozusagen mit ihren Unikaten in der Landschaft und sagen, ja, jetzt nun. Und dann sind das alte Technologien, alte Materialien, alter Stahl. Sie haben das Eisenbahnbundesamt als Aufsichtsbehörde. Also da ist schon eine große Herausforderung. Und der Verein Historische S-Bahn hat ja jetzt zu Weihnachten, also ist ja auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, Dezember 23 das erste Mal seit 2008 diesen historischen Zug wieder fahren lassen können mit großer Begeisterung. Das ist eben ein anderer Sound. Das sind die Fahrmotoren, die Gerüche, die Holzbänke, das Messing, das ganze alte Feeling. Und dieser Zug fährt natürlich auch an dem Jubiläumswochenende oder in der Jubiläumszeit, der 8. August ist ja nun ein Donnerstag und soll dann auch weiter im Einsatz sein und auch noch durch einen weiteren Wagenpark ersetzt werden, um einfach dieses historische Feeling wieder aufs Gleis zu bringen.
Auf der S-Bahn-Seite gibt es das ganze Programm, gibt auch kleine Ausstellungen, Begleitungen, Programm. Ich möchte noch auf Ihr vom Museum hier, auf die haben auch natürlich auch eine Internetseite, wo man erfahren kann, wann geöffnet ist und die heißt www.s-bahn-museum.de.
Ja, völlig überraschend, dass das S-Bahn-Museum so eine Seite hat, ne? Wir sind ja als Museum sozusagen im Moment ein virtuelles Museum, weil unsere Räume in Kribnitzsee wir schließen mussten. Ja. Das Museum ist im Prinzip eingelagert, aber wir haben mindestens für das Jubiläumsjahr 2024 hier im Ostbahnhof, wo wir ja zusammensitzen, einen Raum. Wir nennen das Projektraum, in dem wir über die Geschichte der S-Bahn berichten, wo wir mit einer Sonderausstellung sozusagen die inhaltliche Fundierung dieses Jubiläums liefern.
Und ich glaube, wer uns zuhört, vor allen Dingen wer Ihnen zuhört, der merkt, wie notwendig und dringend Berlin jetzt ein richtiges S-Bahn-Museum braucht, man jeden Tag besuchen kann, meinetwegen außer Montags. Aber ich glaube, Sie haben wahrscheinlich so viele Sachen im Lager, Sie haben so viel Engagement zu bieten und so viel Geschichte zu bieten, dass ich weiß nicht, wer der Verantwortliche ist, aber oder die Verantwortliche, hier muss jetzt was passieren.
Also wir machen jetzt ja im Jubiläumsjahr erstmal diesen kleinen Rückblick auf rund 150 Quadratmeter, einen chronologischen Rückblick auf die Berliner S-Bahn. Und unser Gespräch hat ja gezeigt, die S-Bahn ist nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern die S-Bahn ist Berliner Stadtgeschichte. Ja. Man kann sich Berlin ohne die S-Bahn nicht vorstellen, mit all den Höhen und Tiefen. Und wir haben lange auch wiederum mit viel Unterstützung gerungen. Und das Land Berlin hat im letzten Jahr, in 2023, ja beschlossen, dass tatsächlich im Bahnhof Lichtenberg das S-Bahn-Museum eine neue Heimstatt finden soll. Aber Sie können sich vorstellen, Räume komplett zu erneuern, ein Museum modern zu entwerfen, auszustatten, auch so, dass es nicht nur den Pufferküsser anspricht, weil der weiß sowieso alles. Ich gehöre ja auch dazu, insofern kann ich über solche Leute auch so reden, sondern auch die ganz normalen, in Anführungsstrichen bitte, Besucherinnen und Besucher Berlins, die Touristen auch anzulocken, um denen eben dieses Einzigartige dieses Verkehrsmittels nahezubringen. Das braucht auch Zeit, das braucht viel konzeptionelle Arbeit. So, da muss man einfach noch um Geduld bitten, dass wir sprachen vorhin über die große Elektrisierung, zwar ab 2027 und vielleicht ist das ja auch ein gutes Datum, 2027, 2028, das neue Museum dann in Lichtenberg zu eröffnen.
Dann kann auch Kultrapper Romano nochmal vorbeikommen und seinen tollen neuen Song singen. Nein, aber das sieht man ja, S-Bahn hat Fans und jeder, man sieht ja auch der Ärger, der dann kommt, dann wird wieder gestreikt, dann steht die S-Bahn, warum auch immer. Ja. Und man weiß, die S-Bahn ist einfach eine unfassbar wichtige Ader in dieser Stadt und im Umland natürlich und verbindet uns alle. Und ich möchte Ihnen wirklich sehr, sehr herzlich danken, lieber Udo Dittfurt, für dieses tolle Gespräch. Vielleicht können wir mal wiederkommen, wenn das nächste Jubiläum anrückt, weil wir haben ja noch eine Menge zu besprechen.
Also es gibt sicherlich genügend Jubiläen, es gibt aber auch andere Themen, die man an der S-Bahn diskutieren oder besprechen kann. Also moderne Bautechnologien. Wir hatten hier in unseren Räumen eine Zeit lang auch eine nette kleine Ausstellung mit der Bahn ins Grüne, also die S-Bahn. Alleine der Begriff Freizeit und mit der S-Bahn ins Grüne fahren, die vielen Ausflugsziele. Wir haben uns beschäftigt mit dem Kalten Krieg auf Schienen, also dieser politischen Situation. Wir haben eine umfangreiche Ausstellung schon gemacht über die Fahrzeuggeschichten. Wenn man mal guckt, alleine wie bunt oder so vielfältig die Farbgebung der Berliner S-Bahn. Man denkt ja immer an dieses berühmte Rot-Gelb. Ja. Aber da gab es sehr viel mehr. Mal sehen, was die Zukunft bringen wird. Also wir haben hier genügend Themen, auch die ganze Geschichte der Bahnhöfe, Jugendstil, Historismus,
stimmt, Landhausstil.
Darüber haben wir überhaupt nicht geredet. Also die neue Sachlichkeit, den Expressionismus, da gibt's so viel zu entdecken. Da gibt's Parallelen zwischen Berlin und London, die man aufmachen kann. Das S-Bahn-Symbol. Wir hatten hier vor einiger Zeit einen Besucher, der sich über unsere S-Bahn-Logo-Ausstellung gefreut hat. Der sagte, ja, bei mir zu Hause in Kopenhagen, wir haben ja auch das weiße S auf rotem Grund. Also das S ist um die Welt gegangen, oder zumindest in die europäische Welt gegangen. Wien hat das Symbol, Brüssel hat das Symbol, Bern, in Danzig wird es übrigens auch, also im Großraum Danzig verwendet. Also es gibt genug, was man hier in unserem jetzigen Projektraum, aber zukünftig dann im Museum feiern kann.
Also wenn Sie am S-Bahnhof Frohnau eingestiegen sind und unseren Podcast eingeschaltet haben, müssten Sie jetzt mindestens in Wannsee sein oder vielleicht sogar schon in Potsdam. Und herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie alte History-Podcasts gerne ein auf der Rückfahrt von Wannsee nach Frohnau. Hören Sie meinetwegen was über die U-Bahn oder hier, wir sitzen hier gegenüber, unser Podcast über die Berliner Wasserwerke, alles noch da. Hätte wird bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen. Tschüss.
Tschüss.